Guten Morgen, schön bist du da. Da in der Kipp. Und schön, wenn du auch im Livestream dabei bist. Guten Morgen, ich hoffe, du bist auch parat. Herzlich willkommen.
Jesus kann. Das war die Betonung, genau. Amen. Jesus kann. Das war die Betonung vom letzten Sonntag. Ich weiss nicht, wie war deine Woche mit Jesus? Dass Jesus kann.
Er kann Brot vermehren. Er kann.
Er kann Kranke heilen. Er kann.
Er kann in die Freiheit führen. Das kann er.
Er kann, dass auch in deinem Leben Jesus kann.
Wir sind im Markus-Evangelium unterwegs. Wir hören, wir staunen, wir lernen Jesus neu kennen, lassen unsere Liebe zu ihm vielleicht ganz neue Wurzeln schlagen und wachsen. Dass das auch heute passiert, dafür möchte ich beten. Jesus, wir danken dir, dass wir da sein dürfen. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Und wir möchten dich noch besser kennenlernen. Wir möchten dich heute anschauen. Sehen, wie du bist. Sehen, wie du handelst. Hören, was du sagst. Und uns berühren lassen von dir. Ich bitte dich, dass das passieren darf. Mach uns offen. Und danke vielmals, dass du da bist und wirkst. Amen.
Amen. Wir lesen das Markus-Evangelium und wir haben gemerkt, dass es einfacher ist, wenn wir die Texte ein bisschen zusammennehmen. Gehen also nicht ganz der Reihe nach, vielleicht haben Sie es auch schon gemerkt. Wir haben die letzten drei Sündungen von vielen Wundern gehört. Eins ist bei allen Krankenheiligen und Begegnungen gleich. Die Menschen kommen mit Jesus in Berührung. Und wir beobachten, wie liebevoll, wie herzlich, wie geduldig Jesus diesen Menschen ihrer Not, ihrem Leid, ihrer Krankheit begegnet. Und wir sehen, wie Jesus 1. Korinther 13 tatsächlich auch umsetzt.
Und bei allem Beobachten und Staunen dürfen wir nie vergessen, es geht bei all diesen Wundern immer zuallererst um Jesus. Er steht im Mittelpunkt und nicht das Wunder. Jesus möchte nie zu einer Sensation werden. Ich glaube, er möchte nicht in erster Linie Heiler sein, sondern Heiland, Retter, Messias.
Wir hören jetzt in die nächste Geschichte ein, die Heilung von einem besessenen Bub.
Und nochmal, wir wollen euch einfach einladen. Leset nicht selber, hört zu. Lasst euch berühren von diesen Worten und lasst die Texte wirken. Vielleicht nimmst du deine eigene Bibel heute Nachmittag führen und liest es selber. Aber jetzt wollen wir dich einfach einladen, zum Hören.
Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. «Worüber streitet ihr euch?», fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, «Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete, seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen. Und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden.
In der Mitte die Jünger und vor ihnen der Vater mit seinem kranken Sohn. Einmal mehr steht Jesus im Mittelpunkt mit dem Kranken.
Nein, mit dem Vater, der voller Verzweiflung Hilfe für seinen Sohn erwartet. Solange das Kind unmündig ist, steht der Vater dafür ein, übernimmt Verantwortung für das Kind.
Ich erinnere mich an die letzte Geschichte von einem Besessenen, dem Mann und dem Schweinherren. Dort hat es geheissen, niemand konnte. Aber Jesus hat können. Und auch das mal sehen wir, wer kann und wer nicht kann. Sie, die Jünger, die können nicht. Und Jesus wird in Frage gestellt, ob er kann. Und der Vater kann nicht glauben, hat Zweifel, ist unsicher, ringt um Glauben.
Und Jesus zeigt einmal mehr, dass er tatsächlich kann. Das zeigt er den Jüngern, der ganzen Menschenmenge und auch dem Vater. Jesus spricht ein klares Vollmachtswort und der Dämon verlässt das Kind augenblicklich.
Und auch in dieser Geschichte sehen wir einmal mehr 1. Korinther 13. Dort, wo Jesus so liebevoll die Hand vom Bub nimmt, im Vers 27, wo der leblos auf dem Boden liegt. Und Jesus hilft dem Kind, aufzustehen. Jesus erbarmt sich.
Ich möchte euch noch auf ein kleines Detail aufmerksam machen. Auf die Frage der Jünger, warum konnten wir nicht? Die Reaktion von Jesus ist da nicht sehr tröstlich, sondern eher ermahnend, wenn er sagt, ihr Ungläubigen, Zweifler. Und da heißt im Vers 19, warum traut ihr mir das nicht zu? Und dann im Vers 23, wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Auf welcher Seite ist echt der Mangel an Glauben? Beim Patient, also beim Sohn, beim Vater oder bei den Jüngern? Der Vater bittet Jesus, wenn du kannst, hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus stellt so quasi eine Gegenfrage. Kannst du glauben? Kannst du dich mir völlig überlassen? Traust du mir alles zu? Wenn ja, dann ist alles möglich für den, der mir vertraut. Und dann sehen wir das Ringen im Herz vom Vater. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich würde irgendwie schon, aber irgendwie kann ich es doch nicht. Hilf mir, dass ich nicht zweifle. Und Jesus sieht den Glauben, auch wenn er noch so klein wie ein Senfkorn ist, und Jesus handelt dann. Es ist keine Frage. Jesus kann. Da steht es fest. Und Jesus erbarmt sich. Nicht, weil der mitleidende Vater das verdient hätte. Nicht, weil der Vater genug glaubt, sondern weil Jesus seinem Unglauben helfen kann. Das kann er auch bei dir heute Morgen. Deinem Unglauben helfen, dass du doch glauben kannst.
Eine schreckliche Leidensgeschichte. Nicht nur für den bedauernswerten Sohn, auch für seine ganze Familie. Der besorgte Vater ist mir ein Vorbild im Glauben. Er bringt seinen Sohn zu Jesus. Und vor Jesus merkt der Vater, ich kann nicht nur meinen Sohn zu Jesus bringen, ich kann auch meine eigenen Zweifel ihm bringen. Und zum Schluss von dieser aufwühlenden Geschichte weist Jesus noch aufs Gebet hin. Ich darf mit Jesus alles besprechen, was mich belastet. Meine Leidensgeschichten, meine Hoffnungslosigkeit, meine Zweifel, meine Ängste.
Genau. Und jetzt noch die letzte Heilungsgeschichte im Markus-Evangelium. Jesus ist unterwegs auf dem halben Weg von Jericho nach Jerusalem. Auf dem wichtigsten Weg, wo je jemand auf dieser Erde gegangen ist. Der Weg nach Golgatha. Dort in Jerusalem war die Kreuzigung auf ihn. Die letzte Heilung, die Jesus von seinem Tod durchführt, ist ein Höhepunkt von seinem Wirken. Und ich glaube, besonders eindrücklich. Wir lernen nämlich in dieser Geschichte nicht nur, wie Jesus ist und wie er anderen Menschen begegnet, sondern, wie wir sehen, ein Beispiel von einem Menschen, der erkennt, wer Jesus ist, der seinem Wort glaubt und bereit ist, dem Jesus auch nachzufolgen. Und wir lesen jetzt Markus 10, 46 bis 52.
So erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Sei still, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte: Sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann: Nur Mut, sagen sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg.
Das ist der einzige Kranke, von dem wir den Namen wissen. Bartimäus, Sohn des Timäus. Das bedeutet der Hochgeehrte, der Wertvolle, der Geschätzte. Der Markus eröffnet die Geschichte mit einem starken Kontrast. Der, der am Namen an geschätzt, der hochgeehrt ist, der ist ein Bettler. Der Hochgeehrte sitzt nicht am Tisch oder im Rat, wo sie sonst sitzen. Er sitzt am Strassenrand. Der unscheinbare Mann, der nichts besitzt, der in Demütigung leben muss, ist der, wo Jesus alle Ehre erweist, indem er an ihn glaubt, ihn anerkennt als der, wo er wirklich ist, der verheißene Messias.
Und wir sehen, in dieser Geschichte ist viel Bewegung und Handeln. Der blinde Bettler ist sehr lebendig und aktiv.
Ja, schau nur mal alle Verben an, die über ihn gesagt werden. Vom Vers 46 bis 52. Er sitzt und bettelt. Er hört, dass Jesus in der Nähe war. Er fing an zu schreien. Er schrie noch mehr, wirft seinen Mantel ab, springt auf, kommt zu Jesus, konnte sehen, folgte nach.
Eigentlich eine ganze Lebensgeschichte in kurzer Form, oder? Vergleiche mal den Anfang und das Ende. Wir können eigentlich sagen, ein blinder Bettler und dann ein sehender Nachfolger. Und was liegt da dazwischen?
Der Bartimäus, der schreit. Er schreit, bis Jesus ihn hört. Niemand kann ihn zurückhalten. Und wie brisant hat er es dann zu Jesus gekommen, wo Jesus ihm gerufen hat. Er überlegt nicht lang, wirft seinen Mantel ab, damit er noch schneller rennen kann. Jesus fordert ihn auf, sein Vertrauen durch sein blinde Hingehen zu ihm zu zeigen. Und tatsächlich, als Blinde findet er den Weg zu Jesus. Man könnte sagen, der Bartimäus vertraut blind. Er kommt zu Jesus.
Und das ist der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben. Wer zu Jesus kommt, wird verändert. Er kommt zu Jesus und er wird sehend. Bei Jesus passiert etwas. Was für eine Veränderung. Nochmal, ein Blinder kommt zu Jesus und ein Sehender folgt ihm nach.
Der Bartimäus ist ein blinder Bettler. Das ist doppelt herzlos. Nicht nur Bettler, sondern auch noch blind. Dadurch ist er völlig hilflos. Aber ironischerweise erkennt der blinde Bettler deutlicher als all die vielen Menschen, wer Jesus wirklich ist. Wo der Bartimäus vor Jesus steht, weiß er ganz genau, was er will. Ich möchte wieder sehen können. Kein Zweifel, kein Schwanken ist da vorhanden. Der Bartimäus zeigt durch seine Bitte, ich glaube. Bei ihm gibt es kein Aber. Und als er geheilt ist, folgt er Jesus nachher. Er weiß genau, wo er jetzt sein möchte.
Ich möchte anhand dieser Geschichte etwas Persönliches dir weitergeben. Jesus ist wieder mal von vielen Menschen umgeben. Immer wieder. Seine Jünger und eine riesige Menschenmenge begleitet ihn auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. Aber ist euch aufgefallen, dass das Interesse von Jesus sich nicht auf die vielen, nicht auf die grosse Menge richtet, sondern auf den einzelnen Menschen, auf den Bartimäus. Nachfolge passiert immer zuerst in der persönlichen Entscheidung für Jesus Christus. Gott ist nicht an der Zustimmung von diesen vielen, von dieser Masse interessiert. Er ist an dir und an mir interessiert. Und du musst wissen, es langt nicht, wenn du einer von diesen vielen bist. Es langt nicht, wenn du in der Nähe von Jesus bist. Es langt nicht, wenn du einfach etwa mal in den Gottesdienst kommst. Ich glaube, was Jesus sich wünscht, ist eine persönliche Entscheidung. Er sehnt sich nach Menschen, die seinem Wort vertrauen. Ich glaube, für Jesus ist es unwichtig. Oder für Jesus bist du nicht unwichtig. Sorry. Für Jesus bist du nicht unwichtig, wenn du dich heute Morgen in einer inneren Not vertrauensvoll an ihn wendest. Dann ist Jesus für dich da hundertprozentig. Jesus sucht nicht die Masse. Er sieht und sucht der Einzelne. Dich. Dich hier in der Kipp. Und auch dich daheim im Livestream. Der Bartimäus lässt sich nicht abwürgen. Er verstummt nicht, wo die Masse ihm zum Schweigen bringen will. Er schämt sich auch nicht vor allen Menschen Jesus als den Messias zu bekennen. Es ist ihm eigentlich völlig egal, was die anderen denken. Und so ruft er, wir haben es gehört, Jesus Sohn Davids, Messias. Ein blinder Bettler erkennt, wer Jesus wirklich ist. Und das Erstaunliche passiert. Jesus gehört in all dem Getümmel, kann man sagen, in all dem Durcheinander von diesen vielen Menschen, da gehört er der Einzige raus. Jesus gehört und bleibt stehen. Jesus macht nicht weiter mit dem, was ihn gerade beschäftigt. Er lässt sich unterbrechen, er bleibt stehen, er lässt zu, nimmt sich Zeit. Er schenkt dem einen Menschen seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das gefällt mir an Jesus. Jesus nimmt Anteil, wie es dir und wie es mir geht. Und darum sagt Jesus, ruft ihn an. Er soll doch kommen. Und Jesus wird dem einen begegnen. Bartimäus, sei getrost. Er ruft dich. Und wenn Jesus dich ruft, dann kannst du zuversichtlich sein. Wenn Jesus dich ruft, dann musst du keine Angst haben. Er kennt dich. Er sieht deine Situation. Er will dir helfen. Er ist für dich da. Wenn Jesus dich ruft, dann steh auf. Wenn Jesus dich ruft, dann mach nicht einfach weiter wie immer. Wenn Jesus dich ruft, dann geh sofort zu ihm. Und das macht uns der Bartimäus in dieser Geschichte vor. Er steht auf. Ja, noch mehr. Er springt auf. Er zögert nicht. Er rennt zu Jesus. Moment mal. Wie funktioniert denn das? Wie kann er zu Jesus rennen? Er ist noch blind. Alles, was er über Jesus weiß, das hat er nur gehört. Aber auf sein Wort hin geht er auf Jesus zu. Den Mantel lässt er zurück. Das Einzige, was er hat. Den Mantel hat er gebraucht, um darauf Geldstücke zu sammeln, die sie ab und zu mal angerührt haben. Den Mantel hat er auf dem Boden ausbreitet, um darauf zu schlafen oder sich einmal zuzudecken. Der Mantel ist das, wo er wirklich als Bettler gebraucht hat. Und jetzt lässt er ihn zurück, wirft ihn auf den Boden. Er spürt, dass seine ungeteilte Aufmerksamkeit und Hingabe gefordert ist. Und so trennt er sich von allem, wo ihm irgendwie im Weg stehen könnte, um Jesus nachzufolgen. Vergleich die Geschichte mal mit der vom reichen Jüngling. Im gleichen Kapitel, Markus 10. Was für ein krasser Unterschied. Und jetzt steht der Bartimäus vor Jesus. Wie begegnet Jesus dem blinden Bartimäus? Jesus stellt ihm eine Frage. Was willst du? Was soll ich für dich tun? Was willst du? Was soll ich für dich tun? Also, hallo, oder? Jesus, siehst du denn nicht, wer vor dir steht? Weißt du nicht, was denn los ist? Weißt du nicht, dass der Bartimäus blind ist? Hey? Natürlich weiß Jesus das. Aber warum fragt er ihn denn? Ich glaube, weil Jesus wissen möchte, was ihm wirklich zutiefst im Herzen liegt. Und warum? Weil ihn unsere Bitte, zeigliche Verlangen und Vertrauen Jesus gegenüber wirklich zum Ausdruck bringt. Und noch mehr. Jesus möchte Bartimäus nicht nur von seinem körperlichen Leiden heilen, Jesus möchte eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und darum stellt Jesus da die Frage, sehr einfühlsam. Und es ist eine der wichtigen Fragen. Was willst du, was soll ich für dich tun? Wenn Jesus dir heute Morgen diese Frage stellen würde, auch daheim im Livestream, was würdest du für eine Antwort geben? Was würdest du dir wünschen? Gesundheit? Wohlstand? Ansehen? Geld? Ein langes Leben? Einfluss? Macht? Was würdest du auf diese Frage antworten? Was willst du, was soll ich für dich tun? Aber vorsichtig, die Frage ist gefährlich. Warum? Die Chance steht nicht schlecht, dass Jesus dir tatsächlich gibt, was du dir wünschst. Und darum überleg gut, was du dir wünschst. Es könnte sein, dass es in Erfüllung geht. Was wünschst du dir, dass ich dir tun soll, fragt Jesus Bartimäus. Und der Blinde wünscht sich, sehend zu werden. Natürlich ist ja logisch, aber es geht ihm nicht nur um sein Augenlicht. Er möchte sehen, damit er Jesus nachfolgen kann. Nochmal das Bild. Machen wir die Augen zu. Es ist dunkel. Es ist wirklich dunkel. Schwarz vor seinen Augen. Und dann öffnet Jesus sein Augenlicht. Die Augen gehen auf. Staunend steht er vor Jesus. Und das Erste, was der Bartimäus sieht, ist Jesus Christus. Jesus Christus, das Licht vom Leben. Der, der gekommen ist, um verlorene Menschen zu suchen, um lebendig zu machen. Und was macht der Bartimäus? Es heisst, und sogleich, ohne Zögern, springt er auf und folgt Jesus nachher. Vertrau auch du Jesus. Auch wenn du ihn auch nicht siehst. Lern von Bartimäus, dass Jesus auch deine Not sieht und es bewegt ihn innerlich, wenn er weiß, wie es dir geht, was da abläuft, wie deine Not vielleicht dich zu Boden drückt. Lern von ihm, dass, wenn Jesus ruft, dann zögere nicht, vergleichen wir das Handeln von Jesus beim ersten Blinden im Kapitel 8 vom letzten Sonntag und wie Jesus da handelt. Was ähnlich ist, er nimmt ihn wahr und bleibt stehen. Er schenkt ihm volle Aufmerksamkeit, beide. Wie gross und wunderbar ist da seine Liebe, wird sichtbar, erlebbar. Er lässt ihn rufen, ein persönlicher Ruf, bei beiden. Was anders ist, das mal sind nur zwei kurze Sätze, wo er dem Blinden sagt, was willst du, was soll ich für dich tun? Und dann geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und dazwischen ist heilig.
Die Geschichte vom blinden Bartimäus und auch die vom letzten Sonntag vom blinden Mann, die haben mich sehr beschäftigt. Und ich habe es immer wieder gelesen und mir Gedanken dazu gemacht. Darf ich dir kurz eine persönliche Geschichte erzählen? Ich betreue seit 6 Jahren meine Mutter. Sie ist ganz, ganz stark sehbehindert im Alter und jetzt seit einem Jahr ist sie komplett blind. Darum kann ich mich gut in diese Geschichte hineinversetzen. Ich habe ihr ein bisschen gesehen, was das bedeutet, wenn man sich nicht mehr orientieren kann. Wenn man nicht mehr weiss, wenn ich mich zweimal gekehrt habe, wo muss ich jetzt durch, um in die Küche zu gehen oder aufs WC. Ich war vor 4 Jahren beim Augenarzt. Und dann hat er mir gesagt, ja, bei mir sehen wir erste kleine Anzeichen von einer möglichen Makuladegeneration. Das ist das, was meine Mami hat. Und ich habe gedacht, ja, mir passiert das nicht. Ich kenne ja Jesus, der blinde sehend machen kann. Und vor 2 Wochen hatte ich wieder einmal einen Augenarzttermin. Und dann hat er wieder die Messung gemacht. Und hat gesagt, Frau Mühlenmatter, sieht nicht gut aus. Die Flecken auf der Makula, die haben sich etwa verfünffacht. Und wenn das so weitergeht, dann müssen Sie einfach wissen, mit der Pensionierung haben sie dann ein gröberes Problem. Und anhand von ihrer Mutter wissen sie ja, was alles sonst noch auf sie zukommt. Pam. Und ich habe gedacht, ja, ich musste kommen an dem, hat mich lange beschäftigt. Und ja, jetzt haben wir die Geschichten gelesen und ich habe so gedacht, mir ist ein Wörtchen aufgefallen, bei der ersten Geschichte am letzten Sonntag hat der Blinde gesagt, ja, ich sehe, aber ich sehe Menschen rumlaufen wie Bäume. Und da habe ich gedacht, ja, dann hat er früher richtig gesehen. Der hat gewusst, wie Menschen aussehen und er hat gewusst, wie Bäume aussehen. Und heute beim Bartimäus hat der Bartimäus zu Jesus auch gesagt, ich möchte wieder sehen. Also habe ich gedacht, der hat auch mal gut gesehen. Und das hat mir so Mut gegeben, um einfach auch zu Jesus zu kommen, weil ich sehe so gerne die schönen Sachen. Ich kann mich so freuen an Blumen, an einem Sonnenuntergang, an einem sprudelnden Bach. Ich schaue so gerne Kinder an. Und ja, ich wünsche mir, dass ich nicht blind werde. Aber als Peter so diese Frage gestellt hat, habe ich gesagt, boah, wenn wir nur eine Frage oder nur eine Bitte hätten, dann ist es richtig heavy. Ich hätte noch so viel mehr Wünsche an Jesus. Und ich wüsste jetzt gar nicht so, ist es wichtiger, dass ich nicht blind wird? Oder ist es wichtiger, dass ich innerlich sehend wird? Ich möchte Jesus immer mehr lieben. Aber ja, ich möchte euch einfach die Geschichte erzählen und euch auch um euer Gebet bitten. Ich glaube, Jesus kann. Und das gilt ja nicht nur für mich, das gilt auch für dich.
Und wenn so etwas plötzlich Realität wird, so eine Geschichte einem dann plötzlich anders berührt, bewegt, aber auch herausfordert. Und wir wollen es heute Morgen so machen. Jesus wird auch heute in deiner Situation sagen, wie der Bartimäus, ich weiss nicht, wo du vielleicht im Strassenland liegst, was dich bewegt in deinem Leben, wo vielleicht auch so eine Geschichte hast, wo du dir wünschst, dass du aufstehen kannst, dem Jesus entgegen kannst rennen. Was willst du? Was soll Jesus für dich tun? Heute Morgen, jetzt im Moment. Ich möchte die Gelegenheit geben, dass wenn du irgendetwas hast, ist gleich auf welcher Art, ob das eine körperliche Heilung ist oder ob das sonst etwas dich bewegt, wo dich ständig drückt, wo du merkst, es ist einfach schwierig. Vielleicht zweifelst du, vielleicht hast du Angst. Ich möchte dich bitten, dass du an deinem Platz aufstehst und wir wollen jetzt für dich ganz gezielt beten. Wir wissen nicht, was du hast. Gott führt. Gott wird in dem Moment, wenn er in all diesen Geschichten dich berührt, das war ja immer der Wunsch. Jesus, berühre mich. Und ich bete, dass du heute Morgen berührt wirst und das Wunder von Jesus kannst erleben. Darf ich bitten, die das wollen, den Markus und Gerti, kommen jetzt führen und werden für euch ganz gezielt beten. Sag ihm den Wunsch. Nicht umschweifen, sondern sag ihm ganz klar, was du willst.
Das Gleiche gilt natürlich auch für die, die im Livestream sind. Steht doch auf, wenn es euch wirklich auch ein Anliegen ist, vor Gott zu treten, um Berührung zu erleben. Und ich möchte euch die Frage stellen, alle, die jetzt aufgestanden sind, wollen die wirklich von Gott berührt werden? Mhm. Ja? Jesus. Halleluja. Und macht es sich so. Legt doch eure Hand dort an, wo es euch wehtut. Sei es auf dem Herz, Seele oder irgendein körperliches Leiden. Legt euch einfach, legt einfach die Hand drauf. Die Geschichte hat mich sehr berührt, wo Silvia gesagt hat. Und ich weiss aber, dass Jesus da ist. Und ich weiss, dass er auch durch die Reihen geht. Und auch bei den Menschen ist, die im Livestream sind. Er ist auch dort bei jedem Geheime. Und er sieht dich, sieht, wo du stehst, was dich berührt. Danke, Jesus, dass du jeden Mensch kennst. Und ich bitte dich, Herr, und Berührung nach Geist, Seele und Leib, Herr. Im Namen Jesu. Danke, dass du Heilung schenkst, vollkommene Heilung, Herr. Und dass das auch darf sichtbar werden im Namen Jesu, Herr. Danke, dass du dir einfach Berührung schenkst im Namen Jesu. Amen.
Ja, danke Jesus, dass du da bist und dass du jedes jetzt begegnest mit dem Mitgefühl, wo du gezeigt hast in dieser Geschichte, mit Fürsorge, aber vor allem mit deiner Heilungskraft. Und ich bitte dir, Vater im Himmel, dass du die Heilungskraft jetzt freisetzt, wo Jesus, der den Toten auferweckt hat, dass die Kraft jetzt da durchgeht, durch die Reihe, auch bei denen daheim, und heilt und berührt und neu zu Leben erweckt. Herr, in dieser göttlichen Ordnung, wie du denkt hast, für jeden Einzelnen, Jesus. Ich bitte dich auch ganz besonders für die, die daheim sind. Unsere liebe Geschwister, die, ja, jetzt nicht könnt unter uns sein, Herr. Wo vielleicht schon chronische Krankheiten haben, wo lang leiden, Herr. Begegne du sie auch. Schenke Trost und Kraft und Zuversicht, aber auch Heilung, Herr. Auch für die, die psychisch angeschlagen sind, die alleine sind, Herr. Möchtest du sie ganz besonders jetzt begegnen und lass einen offenen Himmel über uns jeden Morgen, Herr, wo wir wirklich deine Kraft dürfen sichtbar erleben. Danke, Jesus. Danke. Amen.
Wir haben einen wunderbaren Gott. Und es gibt Menschen, die können sofort geheilt werden. Es gibt Menschen, da geht es länger, vielleicht Wochen, Monate, Jahre, wo Menschen dran sind. Aber glaub mir, in dem Moment, wo wir jetzt gebetet haben, ist der Heilungsprozess auch gestartet. Und Jesus liebt dich von Herzen und Jesus bleibt dran. Und halte fest an dem, dass Jesus dich heute Morgen berührt hat. Und auch wenn der Feind dich immer wieder versucht, ja, es hat doch nichts genützt. Jesus hat dich heute Morgen berührt. Halt an dem fest. Der Heilungsprozess ist gestartet. Im Namen Jesu. Amen.
Ich habe selber gemerkt, immer wieder, wenn wir jetzt so uns mit dem Markus-Evangelium auseinandersetzen, nehme ich mir bewusst so einen Tag, habe ich so eingeplant, wo ich einfach lese. Vers für Vers. Kapitel für Kapitel, ich fange wieder von vorne an, lese weiter, Vers für Vers. Und es fällt mir immer wieder in dem Moment ganz neue Sachen auf, wo Gott mir zeigt, immer in der Verbindung, Jesus, was willst du da? Vielleicht in einem Wort, in einem Satz. Und wir haben letzten Sonntag ja gefragt, wie ist die Wirkung vom Wunder auf die Umgebung? Und das mal habe ich mir jetzt noch die Pharisäer ein bisschen vorgenommen und mal geschaut, sie ein bisschen neuer angeschaut.
Ja, ein kurzer, spannender Text wartet noch auf uns. Und darin geht es um die Pharisäer. Wie ist die Wirkung der Wunder auf die Pharisäer? Mario, Kapitel 8, 11 bis 13.
Als die Pharisäer hörten, dass Jesus in der Gegend war, kamen sie, um ihn zur Rede zu stellen. Sie wollten prüfen, ob er von Gott kam und forderten, «Gib uns als Beweis ein Zeichen vom Himmel!» Als Jesus das hörte, seufzte er und sagte, «Warum verlangt ihr unentwegt Zeichen? Ich versichere euch, niemals wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden.» Und er stieg wieder ins Boot, verließ sie und fuhr über den See zum anderen Ufer.
Die Pharisäer haben versucht, all die Wunder von Jesus zu leugnen, indem sie sie auf Glück, Zufall oder eine böse Macht zurückführen.
Und jetzt verlangen sie also das Zeichen vom Himmel, etwas, das nur Gott kann. Jesus, haben sie gehört, widersetzt sich dieser Forderung, weil er genau weiss, dass nicht einmal so ein Wunder sie überzeugen würde.
Sie haben bereits entschieden, dass sie nicht glauben wollen. Herzen können so hart werden, dass selbst die überzeugendsten Tatsachen und Beweise sie nicht mehr verändern können.
Und ich glaube, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, der nicht vergeben werden kann. Der Dirk hat uns schon eine Antwort darauf gegeben. Gemäss der Schrift von Jesaja haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus anhand von seinen Taten als der verheißene Messias müssen erkennen. Sie haben ja viele, viele, viele Wunder immer wieder gesehen und erlebt. Aber statt dessen schreiben sie seine Taten am Satan zu. Und ihre Verantwortung als geistliche Leiter vom Volk wird ihnen das nicht vergeht, dass sie den verheißenen Messias letztlich ablehnen und das Volk in die Irre führen.
Ja, gerade die Schriftgelehrten hätten in Jesus den Messias erkennen sollen. Aber sie weigern sich, ihn anzuerkennen. Sie sind allweg auch eifersüchtig auf seine Beliebtheit, seine Wunder und seine Autorität. Eifersüchtig auf seine Lehren und Taten. Und schlussendlich überlegen sie, wie sie ihn umbringen können. Krass. Ein Text liegt noch drin. Mario, Kapitel 10.
Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie.
Jesus und die Eltern. Jesus und die Mamis. In 4 kurzen Versen kann das Wort Gottes so viel sagen. Das Wort und das Verhalten von Jesus gibt Grundlage für eines der wichtigsten Lebensgebiete der Menschheit, für Kindererziehung.
Was wollen denn die Mamis von Jesus? Aus dem Tun von den Müttern, von den Eltern sehen wir hier ihr grosses Vertrauen. Sie bringen ihr Liebsten zu Jesus.
Die Kinder hier in dieser Geschichte, die sind nicht krank. Die verlangen also keine Heilung. Sie sind auch noch nicht alt genug, sodass Jesus sie belehren könnte. Einfach nur berühren soll er sie. Die Berührung von seiner Hand, der Blick von der Liebe, das sollen Segen sein für sie. Wie recht haben die Mütter. Wenn der Wunsch doch jeder Mutter wäre, dass Jesus ihr Kind berühren soll.
Die Jünger und Jesus empfangen die Mütter ganz unterschiedlich. Die Jünger ärgern sich über das Verhalten der Mütter. Was sollen die kleinen Kinder bei Jesus? Die verstehen doch gar nichts. Also weg von Jesus. Aber Jesus ist verärgert über ihr Verhalten oder das Verhalten der Jünger und lässt die Kinder zu ihm kommen. Hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Also Jesus legt eigentlich die Grundlage der Kindererziehung mit dem klaren Wort: Lass die Kinder zu mir kommen. Sie sollen kommen. Ihnen gehört das Reich Gottes. Sie haben ein vollständiges Recht an Jesus Christus. Nicht, ob sie ihn verstehen, ist die Hauptsache, sondern ob sie zu ihm kommen. Und das nächste Wort von Jesus griff noch etwas tiefer. Wer nicht solchen Glauben hat wie sie, also Kind, kommt nicht in das Reich Gottes. Ja, könnte Kind das Reich Gottes empfangen? Könnte Kind Jesus annehmen? Könnte Kind sich bekehren, entscheiden für Jesus? Ja, wie theoretisch und menschlich beantworten wir oft solche Fragen. Jesus sagt, nur Kind könnte das Reich Gottes empfangen. Wir können also die Frage umkehren oder anders stellen. Können Erwachsene sich noch bekehren? Können Erwachsene das Reich Gottes empfangen? Und Jesus sagt uns in Matthäus 18, Vers 3, nur wenn sie umkehren und wie die Kinder werden. Das ist eine Ansage an uns.
Wie bedeutungsvoll ist die Geschichte für alle, die Verantwortung für Kinder haben? Für Eltern, Lehrer, Kigo-Leiter, Jungschi-Leiter. Die Mütter da, die glauben, dass Jesus ihre Kinder segnen kann. Und dringen bis zu ihm durch. Glaubst du auch für dein Kind? Bringst du Jesus immer wieder? Wir wollen das Glaubensbekenntnis singen und uns da einfach ganz bewusst auch überlegen, glaube ich das? Glaube ich an den Jesus? Und vermittle ich meinem Kind den Glauben? Bringe ich mein Kind zu Jesus?